have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Mir virtuell gegenüber sitzt der wundervolle Julius Schubert, dem ich, wie immer, einen wunderschönen guten Morgen wünsche an der Stelle.
Einen wunderschönen guten Morgen an dich zurück. Wie geht's dir, mein Freund?
Mir geht's gut. Ich bin müde, ehrlich gesagt. Ich bin sehr, sehr müde. Und da muss ich meinen Atlanta Hawks einen kleinen Rüffel geben, wobei es natürlich ein schöner Rüffel ist, weil ich mich sehr drüber gefreut habe. Ich bin heute Nacht zu normal später Stunde ins Bett gegangen. Ich gehe normalerweise relativ spät ins Bettchen und habe dann gesehen, oh, die Hawks, gerade Halbzeit, ist noch einigermaßen knapp. Ja, vielleicht gucke ich mal ein bisschen rein. Jalen Johnson, den ich in meinem Fantasy-Team habe. Ich spiele ja Fantasy-Basketball tatsächlich, wissen viele nicht. Vergessen viele, wie wir in unserer neuesten Supporter-Folge gemerkt haben. Hat irgendwie geil performt und dann dachte ich mir, ja komm, schaust ein bisschen rein. Und dann ist das dermaßen spannend und interessant gewesen. Und die Hawks haben tatsächlich, da können wir gleich auch noch drüber sprechen, gewonnen in Boston am ersten Spieltag des NBA Cups, des Emirates Cups, Entschuldigung, Emirates. Und dann bin ich letztendlich irgendwie bis um, keine Ahnung, was war es dann, 4 oder so, bin ich im Bett gelegen, habe auf dem Handy der Hawks gegen Celtics geguckt. Deswegen bin ich müde. Und aber heute Morgen trotzdem früh aufgestanden, weil ich mir noch 2 weitere Games der heutigen Nacht reinziehen wollte, bevor wir hier diese kleine, aber feine Folge aufnehmen. Ich bin müde, aber ansonsten geht's mir gut. Ich will mich nicht beschweren. Es gibt schlimmere Gründe für Schlafmangel. Wie sieht's bei dir aus?
Wunderbar. Ich bin nicht müde, bin topfit.
Das freut mich. Reib noch Salz in die Wunde.
Auf die Folge. Kann's kaum erwarten. Und ich bin vor allem gehypt, dass der NBA Cup endlich angefangen hat. Da werden wir sicherlich gleich noch ausführlich drüber reden, aber dass es eine große Bereicherung für die NBA Regular Season ist, ich denke, da sind sich die meisten von uns einig und die erste Nacht hat da auf jeden Fall auch gehalten, was sie versprochen hat. Sehr viel passiert und das werden wir uns heute mal ein bisschen genau angucken, aber wir starten wie immer rein mit den Headlines.
So,
da fängst du an, wa?
Da fange ich an. Und ich habe mir ist ein kurioser Stat, wenn man so will, untergekommen, dass bei den Memphis Grizzlies, denen ich an der Stelle einfach mal so ein paar Blumen geben wollte, weil sie ziemlich solide, würde ich sagen, in die Saison gestartet sind mit 7 Siegen, 4 Niederlagen und das, obwohl Desmond Bane nur 5 Spiele absolviert hat. Ja Morant hat schon 3 Spiele verpasst, Jaren Jackson hat schon 2 Spiele verpasst. Ja, sie haben wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt bislang. Ja ist jetzt auch wohl auf einer Week-to-Week-Basis, soll er evaluiert werden. Könnte sein, dass er da noch ein Weilchen ausfällt. Gigi Jackson ist raus, Marcus Smart ist raus, Vince Williams ist raus. Also die beiden Revelations der vergangenen Saison plus eben Marcus Smart, von dem man sich ja, wenn wir uns erinnern, nach dem Trade aus Boston sehr, sehr viel erhofft hat für dieses Team. Dennoch, die Grizzlies gut gestartet in die bisherige Saison. Und mir ist aufgefallen, dass die Grizzlies, wenn sie gewinnen, dann gewinnen sie hoch. Opening Night in Utah, das war eine knappe Geschichte, der Sieg. Dann ein Blowout-Loss gegen Houston. Dann ein Blowout-Win gegen Orlando. Dann knappe Niederlage gegen Chicago. Relativ deutliche Niederlage gegen Brooklyn und dann ging die Blowout-Siege-Serie los. 23 Punkte Differenz gegen Milwaukee. Jetzt muss ich spontan rechnen. 124 zu 107 gegen Philly. 131 zu 114 gegen die Lakers. 128 zu 108 gegen Washington. 134 zu 89 gegen Portland. Zwischendurch nochmal eine knappe Niederlage erneut gegen Brooklyn. Die Memphis Grizzlies sind bislang die Blowout-Könige der NBA und das führt dazu, und das ist der kuriose Stat, der mir untergekommen ist unter der Woche, die Top 5 der bisherigen Minuten, also die Top 5 Spieler der Memphis Grizzlies, die bislang die meisten Minuten auf dem Feld standen, zum einen wegen Ausfällen der Stars, zum anderen wegen wahnsinnig viel Garbage-Time, die dieses Team bislang gespielt hat. Platz 5, Jaren Jackson Jr., 249 Minuten, so weit, so gut. Platz 4, Scottie Pippen Jr., mit 280 Minuten. Platz 3, Jalen Wells mit 284 Minuten. Platz 2, Jake LaRavia mit 289 Minuten. Und Platz 1 Santi Aldama mit 331 Minuten. Also die Top 5 ja, Marathonmänner der Memphis Grizzlies, die bislang die meisten Minuten gesehen haben, sind, mit Ausnahme von Jaren Jackson, allesamt Spieler, bei denen wir vor der Saison wohl gesagt hätten, Fringe-Rotation im Falle von Aldama, wahrscheinlich eher so Garbage-Time. Scottie Pippen entpuppt sich aktuell als legit Point Guard. Das ist eine Entwicklung, die ich sehr, sehr cool finde. Ja, ist mir untergekommen diese Woche. Fand ich kurios. Wollte ich an dieser Stelle als Headline einmal kurz raushauen. Respekt an die Grizzlies, dass sie wirklich gut in die Saison gestartet sind. Und ja, Respekt an die jungen Wilden, die da bislang den Laden schmeißen, wenn man so will.
Dem habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Guter Start der Grizzlies und vor allem auch gute individuelle Entwicklung der einzelnen Spieler, nicht nur denen, die jetzt frisch in die NBA gekommen sind oder in ihrem zweiten Jahr sind. Auch jemand wie Jaren Jackson Jr. hat in meinen Augen große Fortschritte gemacht. Und das ist vielleicht auch eine Lehre für das eine oder andere Team in der NBA, dass so ein Jahr wie die Grizzlies letztes Jahr haben oder hatten, nicht unbedingt ein verlorenes Jahr sein muss, sondern das kann auch ein Jahr sein, in dem man Spieler sich ausprobieren lässt, verschiedene Sachen ausprobiert, experimentiert. Und ich glaube, viel von dem, was Jaren Jackson Jr. letztes Jahr ausprobiert, experimentiert hat, machen durfte, trägt jetzt Früchte, wo es wieder darum geht, Winning Basketball zu spielen. Und das finde ich eine ziemlich coole Sache. Und meine heutige Headline ist gar nicht mal so anders. Du hast ein paar der verletzten Spieler schon angesprochen. Und meine heutige Headline ist, Verletzungen sind gerade auf einem All-Time-High-Level. Die NBA-Stars sind on pace, dieses Jahr über 1000 Spiele zu verpassen. Wir sind jetzt schon bei über 35% verpassten Spielen von Spielern im Vergleich zur letzten Saison. Und wenn wir über Starspieler reden, dann sind es 24%, was einfach ein rapider Anstieg ist. Vielleicht ein paar Beispiele. Chet Holmgren, 8 bis 10 Wochen raus. KD, mindestens 1 bis 2 Wochen. Bei Zion haben wir gar keine Timeline. Bei Kawhi haben wir gar keine Ahnung, was passiert. Bei Chris Middleton wissen wir nicht, was passiert. Ja Morant hast du gerade angesprochen. Paolo Banchero, mindestens 4 bis 6 Wochen raus. Tyrese Maxey, mindestens noch 2 bis 3 Wochen raus. Scottie Barnes, mindestens 2 bis 3 Wochen noch raus. Das ist ziemlich heftig. Heute Nacht haben wir Trey nicht gesehen. Wir haben Dame nicht gesehen, die jetzt nicht groß verletzt sind, aber trotzdem jetzt auch wieder Spiele verpasst haben, die NBA eigentlich nicht möchte, dass sie verpassen. Gerade wenn jetzt der NBA Cup angefangen hat und das die erste Nacht war, dann möchte das die besten Spieler und Aushängeschilder halt auch spielen. Tja, woran liegt's? Sind Spieler einfach nur soft und nicht so hart wie vielleicht in den 70ern oder 80ern? Liegt's vielleicht daran, dass das Pace, Spieltempo sehr, sehr stark angestiegen ist, dass sich Spieler sehr, sehr viel mehr bewegen als noch vor vielen, vielen Jahren, was sich statistisch auch belegen lässt, dass Spieler einfach mehr machen müssen, dass ihnen mehr abverlangt wird, dass vielleicht auch die Regeländerungen ein wenig dazu beigetragen haben, dass es einfach anstrengender ist für sie. Und das soll jetzt hier nicht in der Diskussion irgendwie ausarten, was man dagegen machen kann, aber es gibt Ansätze. Mark Cuban hat mal vor längerer Zeit das Thema angerissen, ob es nicht vielleicht doch eine Idee wäre, dass man Performance-förderndes und vor allem gesundheitliches, jetzt im Sinne, ob man halt Basketball spielen kann oder nicht, förderndes Doping einführen sollte. Gibt natürlich immer die Möglichkeit, oder das, was viele Leute sagen, von wegen weniger Spiele, gerade so diese 65-Spiele-Regel für Awards, wird jetzt nicht dabei geholfen haben, dass Spieler eher geschont werden und die vielen Strafen, die das auch mit sich bringt, siehe Joel Embiid, der jetzt auch da untersucht wurde von der NBA, weil er gesagt hat, dass er keine Back-to-Backs mehr spielen wird wahrscheinlich. Deswegen, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, aber das ist ein Trend, der den Fans nicht gefällt, der den Spielern nicht gefällt, der NBA nicht gefallen dürfte, den TV-Partnern nicht gefallen dürfte. Mal schauen, behalten wir es im Auge. Auf jeden Fall, der Trend zeigt da ganz klar eine Richtung, wenn wir über Verletzungen von Stars und Spielern in der NBA generell reden.
Ja, voll. Das ist etwas, das dann vielleicht auch die ewige Diskussion der 82-Spiele-Saison wieder entfachen könnte. Das ist so dieses leidige Thema, bei dem wir alle uns bewusst sind, dass es niemals zu einer Reduzierung kommen wird, weil einfach zu viel Geld dranhängt für alle Beteiligten, wenn wir ehrlich sind. Also die Spieler werden auch nicht bereitwillig sagen, ja, bitte weniger Spiele, dann aber auch weniger Geld. Okay, dann vielleicht doch nicht weniger Spiele.
Das ist einfach die 4-Tage-Woche auf die 4-Tage-Woche in NBA-Terms.
So ungefähr. Aber es sind sich ja aus einer biologischen, sportphysischen Sicht sind sich ja alle einig, dass es zu viel ist. Und ich denke, wir merken gefühlt von Jahr zu Jahr immer mehr, dass Spieler an ihr Limit gehen. Gerade in einem Jahr, nachdem ein Olympiasommer angestanden hat, viele Stars gar keine so richtige Pause hatten im Sommer. Die NBA-Saisons werden immer länger, beziehungsweise in Form jetzt zum Beispiel dieses In-Season-Tournaments ist eben noch sogar noch was dazugekommen, was zumindest die Stakes erhöht. Nicht mehr Spiele, bis auf die beiden Finalisten, aber es ist nochmal mehr, steht nochmal mehr auf dem Spiel in dem einen oder anderen Game. Und es ist ein leidiges Thema. Das ist ein Thema, das nicht nur den Basketball verfolgt. Ich weiß nicht, inwiefern du das vielleicht mitbekommen hast, aber im Fußball ist es auch gerade, wird das immer mehr zu einer großen Diskussion. Jemand wie Rodri von Manchester City, der jetzt den Ballon d'Or gewonnen hat kürzlich, hat sich dafür ausgesprochen und hat das sogar so hart formuliert, dass Spieler kurz vor einem Streik stehen könnten.
Ich könnte wetten, dass auch im Fußball mehr gelaufen wird pro Spiel mittlerweile, als das noch der Fall war vor 30, 40 Jahren.
Also wenn wir auf jeden Fall
auf die NBA gucken und über die durchschnittlichen Meilen eines Spielers in einer 82-Spielesaison gucken, waren das 1280 Meilen im Schnitt in 1980. Die 1300er-Marke wurde dann 1995 ungefähr geknackt. Die 1400er-Marke 2016. Und jetzt haben wir schon die 1500er-Marke geknackt. Und es steigt weiterhin an. Was natürlich mit höherem Tempo, mehr Off-Ball-Movement, dass Spieler halt einfach, ich meine, wir kritisieren es immer, wir sagen ja, hey, wenn Anthony Davis ein Post-Up hat, dann guckt bitte nicht alle zu. So, wir sagen ja, bewegt euch so. Das heißt, die Coaches wollen das natürlich dann auch und Spieler bewegen sich mehr und ihnen wird einfach sehr, sehr viel mehr abverlangt, als das noch damals war, ob das jetzt den Old Heads gefällt oder nicht. Es ist ein Fakt und dass sowas natürlich auch auf die Verletzungsanfälligkeit Auswirkungen hat, ist wenig überraschend.
Ja, es ist wie gesagt ein Thema, das wir wohl nicht werden lösen können, weil zum einen möchte die Liga Load-Management-Geschichten vermeiden. Die Sixers wurden jetzt bestraft dafür, dass sie Joel Embiids Verletzungsstatus nicht sauber kommuniziert haben. Kawhi Leonard und die Clippers sind seit Jahren, stehen sie in der Kritik. Aber auf der einen Seite will man Load Management nicht, auf der anderen Seite will man halt auch die Kohle einstreichen. Und dann nehme ich nicht nur die Liga ins Gericht. Im Fußball kannst du wenigstens sagen, hey, FIFA und UEFA, die sind gierig, so die armen Spieler. Klar, das ist dann auch irgendwo die Spielergehälter, aber in der NBA sind es ja die Spieler in Form der Gewerkschaft, in Form der Verhandlung des CBAs, die wirklich ja aktiv teilhaben an der ganzen Geschichte. Es ist ein leidiges Thema, ein schwieriges Thema, das uns, glaube ich, auch in Zukunft noch immer weiter begleiten wird, da bin ich mir relativ sicher.
Ey, wenn die Spieler sich zusammenstellen und sagen, wir wollen keine 82 Spiele mehr, dann gibt es keine 82 Spiele mehr. So, die Spieler haben extrem viel Power.
Ja.
Und das sollte man nicht vergessen bei der ganzen Sache. Aber wir reden über eine andere Sache, die die NBA eingeführt hat, um Spiele im November, Dezember wichtiger zu machen und Spieler dazu zu bringen, noch mehr zu machen jetzt, damit man auch gar nicht erst auf die Idee kommt zu chillen im November und Dezember, um sich vielleicht so ein bisschen fit zu halten, sondern jetzt wird direkt Vollgas gegeben, gleich am Anfang. Für uns natürlich eine feine Sache, für die NBA eine feine Sache. Letztes Jahr kam es damals noch unter dem Namen In-Season-Tournament bekannte eingeführte Turnier sehr, sehr gut an. Und wie wir auch alle wissen, wer das Ding gewinnt, der hat wirklich das erreicht, was sich jeder erhofft vor so einer neuen Saison. Also Boston war jetzt zwar Meister, aber aus meiner persönlichen, komplett neutralen Sicht ist dieser In-Season-Tournament-Titel jetzt nicht viel weniger wert gewesen, unabhängig jetzt, wer den gewonnen hat, jetzt vielleicht in Jahr 1. Und deswegen reden wir halt hier auch jetzt mal darüber und predikten so ein bisschen und gucken so ein bisschen, oder?
Ja, auch der Tournament-MVP-Award ist ja etwas, ja, das ein Michael Jordan zum Beispiel nie erreicht hat. Also das, ja, ist dann, das kann dann unter Umständen auch
in der GOAT-Debatte.
In diversen GOAT-Debatten kann das ja zu einem Argument werden, in my humble opinion. Wir wollen heute über den Emirates NBA Cup sprechen. Das ist natürlich das Thema, das jetzt gerade aktuell ansteht. Heute Nacht, wir nehmen diese Folge für euch am Mittwochmorgen auf. Heute Nacht haben wir die erste Nacht, den ersten Gruppenspieltag erlebt. Und ich habe gerade schon gesagt, ich habe heute Nacht die Hawks und die Celtics mir viel live reingezogen. Ich habe heute Morgen noch Joel Embiids Saisondebüt gegen die New York Knicks mir reingezogen. Und ich habe mir natürlich Dallas gegen Golden State, die große Rückkehr von Klay Thompson in die Bay Area. All das habe ich mir heute gegeben. Vielleicht hast du sogar noch ein bisschen was von den anderen Spielen gesehen. Und ich muss sagen, ich bin sehr gehypt für diese ganze Geschichte, wirklich. Das war heute Nacht dieses super enge und super überraschende Hawks gegen Celtics Game. Gut, Philly gegen die Knicks war nicht ganz so furios, aber trotzdem ein gutes Spiel, was Spaß gemacht hat zuzugucken. Dallas gegen Golden State, klar, du hattest diese emotionale Komponente, du hattest die Leute im Publikum, die mit ihren Kapitänsschiffsmützen da saßen. Das hatte schon was von Playoffs, wenn da alle in den gleichen Playoff-Shirts sitzen und so. Aber auch das Spiel an sich, Run auf der einen Seite, Run auf der anderen Seite, Steph Curry in Crunch-Time, der übernimmt, das war schon ziemlich, ziemlich geil. Und deswegen wollen wir heute über das In-Season-Tournament sprechen. Euch vielleicht nochmal ein bisschen dran erinnern, was euch erwartet bei dieser ganzen Geschichte. Und natürlich auch darüber sprechen, was wir erwarten. Die ersten Eindrücke, die wir jetzt sammeln konnten heute Nacht. Und was wir glauben, wie dieses Ding dieses Jahr ausgehen und ankommen wird. Wollen wir vielleicht zu Beginn einmal kurz noch mal ein paar Worte über den Modus verlieren. Einfach die Leute noch mal dran erinnern, worum es hier geht und was da eigentlich ausgespielt wird.
Ja, lass uns das sehr, sehr gerne machen. Starten wir vielleicht rein mit dem Zeitraum. Tip-off war jetzt in der Nacht von gestern auf heute, also am 12. November. Und das große Finale des Championship Game in Vegas findet am 17. Dezember statt. Also ein bisschen mehr als ein Monat wird dieses Turnier gehen. Es ist in zwei Stages, zwei Phasen aufgeteilt. Und zwar einmal Group Play und die Knockout Rounds. Es gibt 6 Gruppen, also an der Gruppenphase nehmen alle 30 NBA-Teams teil. Pro Conference wurden 3 Gruppen ausgelost. Und wer da in welchen Lostpots war, das war davon abhängig, wie die Teams quasi letztes Jahr in der Regular Season performt haben. Also im Pot 1 sind die Teams mit den 3 besten Bilanzen der letztjährigen Conference quasi im Osten und im Westen. Das heißt, Gruppe A im Westen, da ist halt Minnesota, weil sie den besten Rekord hatten, als erstes Team gesetzt. In Gruppe B ist es OKC und in Gruppe C ist es Denver und im Osten New York, Milwaukee und Boston. Und dann wurde halt gelost. In dem zweiten Pot sind dann quasi die Teams mit dem 4. bis 6 besten Record. Das waren jetzt im Westen, ohne das jetzt für alles durchzugehen, aber nur um es zu veranschaulichen, waren jetzt im Westen die Clippers, Suns und Mavericks und im Osten Orlando, Indiana und Cleveland und dann um so weiter. Im dritten Pot waren dann 7 bis 9 und dann 10 bis 12 und dann 13 bis 15 entsprechend und so wurde ausgelost. 6 Gruppen mit und jeweils 5 Teams in jeder Gruppe. So, die spielen jetzt gegeneinander. Das heißt, wir haben 5 Teams in jeder Gruppe. Jedes Team hat also 4 Spiele in der Gruppenphase. Das werden 2 Heim- und 2 Auswärtsspiele sein. Immer dienstags und freitags. Also ihr könnt euch merken, dass diese Cup Nights, wie sie genannt werden, immer dienstags und freitags stattfinden. Also in der Nacht auf Mittwoch und in der Nacht auf Samstag. Heute war ja so eine Nacht auf Mittwoch und dann entsprechend in der Nacht auf Samstag geht es dann weiter. 8 Teams werden es dann in die Knockout-Runde schaffen. Und diese 8 Teams sind quasi die 6 Gewinner der 6 Gruppen und 2 Wildcard-Teams. Also heißt ein Wildcard-Team pro Conference und das wird quasi das Team, mit der besten Bilanz aus der Gruppenphase sein, was allerdings nicht Gruppensieger wurde. Also wenn jetzt meinetwegen Denver alle Spiele dieser Gruppenphase gewinnt und als erster von Gruppe C weiterkommt und die Warriors verlieren halt vielleicht ein Spiel und haben deswegen in der Gruppenphase eine Bilanz von 3-1, dann werden die Warriors entsprechend das Wildcard-Team, wenn sie einfach bessere Bilanzen haben als die anderen Teams aus der Western Conference in der Gruppenphase und im Osten genau das gleiche. Also wir haben 6 gesetzte Teams, die 6 Gruppensieger, ein Wildcard-Team pro Conference und so kommen wir dann auf 8 Knockout-Phasen-Teams.
Es ist dann quasi, es wird drauf rauslaufen, pro Conference der beste Gruppenzweite. Also die 3 Gruppensieger plus der beste Gruppenzweite, das sind dann quasi die 4 Viertelfinalteams für die jeweilige Conference im NBA Cup Viertelfinale. Das hört sich so. Ich hab mir überlegt, ob ich als Intro in diese Folge irgendwas, kennst du doch dieses DFB-Pokallied, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ich habe mir überlegt, ob ich irgendwas rund um Vegas, Vegas, wir fahren nach Vegas, aber ich habe mich dann doch wahrscheinlich richtigerweise dagegen entschieden, das zu machen als Intro in die heutige Folge.
Ja. Genau, das heißt 8 Teams sind in der Knockout-Phase. Knockout, wie der Name schon vermuten lässt, ist Single-Game-Elimination. Also ein Spiel, wenn du raus bist, dann bist du raus. Die Viertelfinals finden am 10. und 11. Dezember statt, Dienstag und Mittwoch, noch in einer der regulären NBA-Hallen. Und wenn dann die Viertelfinals gespielt werden und nur noch 4 Teams dabei sind, geht es für diese 4 Teams nach Vegas. Am 14. Dezember geht es da los. Am 17. Dezember ist das Finale. 2 Halbfinals. Ein großes Championship-Game, bei dem es dann auch wieder um jede Menge Geld geht. Das heißt, wir haben 67 Spiele, die mit reinzählen in die Regular-Season-Bilanz. Heißt also, jedes Team wird ganz klassisch, wie wir es ja in unseren Headlines auch gesagt haben, regulär 82 Regular-Season-Spiele in der 2024er, 25er Saison absolvieren, da zählen die NBA Cup Games ganz normal mit rein. Ja.
Außer die beiden Finalisten. Die haben dann außer ein 83. Spiel.
Ja.
Ganz kurz vielleicht noch zu den Tiebreaker-Geschichten. Wenn ihr euch erinnert, das war letztes Jahr einer der spannendsten Aspekte an dieser ganzen Neuerfindung, an dieser ganzen neuen Turniererfindung. Bei gleichem Record in den Gruppen zählt die Punktedifferenz. Also zählt ja, glaube ich, erstmal der direkte Vergleich, aber ich meine mich zu erinnern, dass da letztes Jahr keine wirklichen Auswirkungen gab, aber dann zählt eben auch die Punktedifferenz. Also wenn man sich auch die Standings von diesem NBA Cup anschaut, dann ist das, so wie das vielleicht viele von euch aus dem Fußball kennen, mit Torverhältnis, die Punktedifferenz steht hier mit drin und das wird, und ich erinnere mich, letztes Jahr war es so, dass die Warriors am letzten Spieltag dieses NBA Cups haben sie, glaube ich, gegen Sacramento gespielt und hätten mit 12 Punkten Differenz gewinnen müssen, um noch weiterzukommen. War letztendlich hinfällig, weil sie Blowout-Niederlage kassiert haben. Aber es kann gut passieren, dass vor allem an diesem letzten Spieltag in der Gruppenphase, nämlich am 3.12., Anfang Dezember, dass es da wieder zu solchen Szenarien kommt. Wir erinnern uns, es ist eine Szene, die mir sehr am Herzen geblieben ist, in Erinnerung geblieben ist. Letztes Jahr wurde, ich weiß nicht mehr, wer der Gegner war. Doch, es war Celtics, glaube ich. Gell? Bulls gegen Celtics, wurde Andre Drummond bei den Chicago Bulls von den Celtics in den letzten Minuten im 4. Viertel, obwohl die Celtics schon mit 30 vorne gelegen sind, wurde noch intentional gefoult, um eben diese Punktedifferenz noch. Und ich erinnere mich, da hat sich Billy Donovan ziemlich drüber aufgeregt und Joe Mazzulla war so, ja gut, das ist halt, that's the game und so. Das heißt, wir werden Regular-Season-Games sehen, in denen die Coaches dann doch ein bisschen zögern, vielleicht die Bank zu leeren, Garbage-Time einzuläuten, weil am Ende 10, 15 Punkte mehr in die eine oder andere Richtung einfach einen großen Unterschied machen können. Und das, da freue ich mich drauf, dass wir, glaube ich, auch dieses Jahr wieder Szenarien erleben werden am letzten Gruppenspieltag, an dem die Punktedifferenz dann nochmal richtig entscheidend wird. Wie gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe, zuerst direkter Vergleich, dann Punktedifferenz, dann die selbst erzielten Punkte und dann, wenn es dann immer noch gleich sein sollte, aber das ist ja super, super unwahrscheinlich, dann zählen die gegnerischen Punkte und wenn es dann je weiterhin ein Tie sein sollte zwischen 2 Teams, dann wird ausgelost. Dann wird quasi eine Münze geworfen zwischen den beiden. Wenn es zum Beispiel darum geht, wer jetzt die Wildcard bekommt im Osten oder im Westen oder wer eine Gruppe gewinnt bei Gleichstand, bei gleicher Bilanz. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, da werden wir am letzten Spieltag oder vielleicht sogar in den letzten beiden Spieltagen wieder coole Szenarien erleben. Und eine Notiz noch, du hast gerade gesagt, es geht wieder um Kohle. Das Siegerteam wird $515,000 erhalten pro Spieler. Mhm. Was, und da haben wir uns letztes Jahr auch schon drüber unterhalten, klar, für einen Steph Curry, für einen LeBron James, für die Großverdiener ist das nicht die Welt, aber auch nicht nichts. Aber gerade für die Jungs mit einem Minimum, für die Jungs auf einem Two-Way-Contract, also ein Two-Way-Contract-Guy kann halt sein Gehalt verdoppeln. Voraussetzung ist, dass er eingesetzt wird. Also die Spieler, die dann dieses Preisgeld bekommen, sind nur die, die auch an irgendeinem Punkt in diesem Turnier, in irgendeinem Gruppenspiel, in irgendeinem Knockout-Spiel, die müssen mal auf dem Feld stehen. Das muss man dazu sagen. Die Finalisten, also das Loser-Team im Finale, das Loser-Team hört sich so hart an, das Verlierer-Team im Finale, da die erhalten $206,000 pro Spieler. Die beiden Teams, die im Halbfinale ausscheiden, erhalten $103,000 pro Spieler. Und selbst die beiden Teams, die im Viertelfinale ausscheiden, erhalten $52,000 pro Spieler. So einen Mini-Bonus. Kann man mal schön von essen gehen oder so.
Vier Teams scheiden aus dem Viertelfinale.
Stimmt, ja. Yeah. Also die beiden, die im Halbfinale rausgehen und die vier Teams, die im Viertelfinale rausgehen. Ja, ich denke, dann haben wir alles gesagt, soweit zum Modus und zu dieser Geschichte. Erinnere uns oder erinnere mich auch nochmal, wir waren ja, wenn ich mich richtig erinnere, beide schon im Vorfeld dieser Premiere letztes Jahr optimistisch und waren dann im Laufe dieses In-Season-Tournaments, klar, in deinem Fall, weil die Lakers lange dabei waren, weil die Lakers gewonnen haben am Ende, aber ich glaube auch als objektiver Beobachter, die Pacers waren eine super geile Geschichte. Das war eine Art Sprungbrett für Tyrese Halliburton in der öffentlichen Wahrnehmung. Also ich glaube, dieser NBA Cup, wie gesagt, Andre Drummond wird gefoult und irgendwelche Szenarien am letzten Spieltag. Ich persönlich, und ich meine mich zu erinnern, dass es bei dir genauso war, war ein sehr, sehr großer Fan von diesem Premierenjahr. Und ich glaube, dass es eine Bereicherung ist für die NBA-Fan-Welt.
Hundertprozentig. Also auf der einen Seite natürlich als Fan ist es sehr cool, während dieser langen Regular Season, wo das Interesse mal kommt und geht, halt so ein Turnier zu haben, was so schon so ein bisschen dir Playoffs-Vibes gibt an einigen Stellen, dass man halt wirklich merkt, den Spielern geht es um was, die wollen das hier, die strengen sich an, da macht das Zuschauen gleich viel, viel mehr Spaß und natürlich auch aus einer Content-Creation-Sicht ist es halt auch eine feine Sache gewesen, weil das natürlich auch was ist, was viele interessiert und wo dann die Videos dazu und die Podcasts dazu und sowas alles halt dann auch mit entsprechend großem Interesse angenommen wird. Das heißt, rundum eine feine Sache für mich als Fan und halt auch jemand, der das beruflich macht, gewesen und dann natürlich umso schöner, dass die Lakers da sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Und ich bin ja in 3 Wochen in New York und wir haben halt echt Glück gehabt. Wir haben diese Reise angeboten, bevor irgendein Spielplan rauskam. NHL, NFL, NBA, whatever. Wir sehen 2 NHL-Games, wir sehen 1 NFL-Game, wir sehen 4 NBA-Spiele. Und nicht nur das, wir sehen sogar ein NBA Cup Game im Madison Square Garden und ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich darauf freue. Auf diese Atmosphäre, auf den anderen Boden im Garden. Ich bin mega gespannt, wie da die Stimmung ist, zumal es halt auch eines der späteren Games sein wird. Also unser Game ist, möchte ich meinen, am 3. oder 4. Dezember. Das heißt, es ist, denke ich, das vorletzte oder eventuell sogar schon letzte Game. Also da könnte es ja für ein Team wie die
Knicks... Je nachdem, am 3. Dezember wäre es das letzte Game und am Dienstag davor, ist der 3. Dezember ein Freitag? Warte, ich guck mal kurz.
Ja, also genau.
Am 3.
Genau.
Dezember wäre es, das ist dann der letzte Spieltag, ja.
Dann ist es der letzte Spieltag und die Knicks sind in einer Gruppe mit den Magic. Also wie wild wäre das, wenn die beiden vielleicht den Gruppensieg unter sich irgendwie ausmachen würden?
Das kann sehr,
nur
sehr
eines
gut
von
sein.
Den beiden Teams weiterkommt. Mhm. Könnte schon sein. Also,
sie haben
halt
beide
das erste
Spiel gewonnen. Philly, brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht mehr drüber unterhalten, wie viel Sorgenfalten man da hat für die nächsten Wochen. Maxi vielleicht sogar die gesamte Gruppenphase verpassen? Kann leider gut sein.
Ja, ich denke auch.
Und dann hast du halt noch Charlotte und Brooklyn. Okay, Brooklyn aktuell Spitzenteam.
Ja,
also das
aber
kann
es,
sehr,
es wäre
sehr gut
halt,
drauf
es wäre
auslaufen.
Halt so wild, wenn der Gewinner dieses Spiels dann als Gruppenerster weiterkommt. Aber das Verliererteam nicht der beste Zweite wäre, weil sie halt verlieren.
Ja, das wäre krass.
Deswegen, also ich kann es kaum erwarten. Ich bin richtig, richtig gehypt und ich feiere dieses Ding sehr, sehr, sehr.
Ich finde es interessant zu beobachten. Ich habe jetzt natürlich im Vorfeld dieses erneuten Starts heute einige Podcasts, einige Artikel eben auch von den US-amerikanischen Kollegen mir reingezogen. Ich glaube, dass wir als Europäer, und du warst ja früher auch großer Fußballfan, zwischendurch nicht mehr ganz so groß, ich bin jemand, der sich immer noch sehr viel mit Fußball beschäftigt. Ich denke, viele unserer Hörerinnen und Hörer, so eine gewisse Fußballaffinität ist, glaube ich, bei vielen sicherlich da. Dadurch, dass wir diesen Modus und dieses Konzept von Gruppenphase, Knockout-Phase, Punktedifferenz, auch aus dem europäischen Basketball natürlich, dass wir das einfach mehr gewohnt sind und uns das, glaube ich, näher liegt. Ich finde es krass, dass trotz dieser ganzen Geschichte letztes Jahr und was für ein großer Erfolg das, glaube ich, auch war, und ich bin mir sicher, wenn wir uns da irgendwelche Streaming-Zahlen und Klick-Zahlen, wird das sicherlich auch sich niedergeschlagen haben, objektiv messbar. Es gibt immer noch viele Skeptiker da drüben auf der anderen Seite des großen Teichs, die sagen, ja, muss es denn sein und es ist irgendwie, es ist additiv und es ist eine schöne Sache, aber so richtig juckt es mich eigentlich auch nicht, wenn der Court da anders aussieht und so. Also ich habe das Gefühl, dass das im US-Jargon immer noch sehr, sehr runtergespielt wird und viele wahrscheinlich auch, und jetzt auch hier die Starting Five-Doku auf Netflix, in der ersten oder zweiten Folge ging es ja direkt um den NBA Cup, dass sich da von den fünf Protagonisten, Sabonis, LeBron, Butler, Tatum, Edwards, wenn ich mich richtig erinnere, Butler, Tatum und Edwards haben sich mehr oder weniger hingesetzt, haben gesagt, ja, keine Ahnung, ich weiß, es gibt Geld am Ende, ich weiß, wir müssen gewinnen, so, aber wie genau das Ding jetzt funktioniert. Also so gefühlt, Sabonis war der Einzige, der so richtig durchgecheckt hat und LeBron natürlich auch, weil er einfach, ja, weil er LeBron ist, aber ich finde es sehr, sehr interessant zu beobachten, wie wir hier in Europa so gefühlt Riesenfans waren von der ersten Stunde. Vielleicht liegt das zum Teil einfach auch daran, dass wir, ja, dass uns dieser Modus und diese Art des Wettbewerbs näher liegt, weil wir so sehr geprägt sind vom Fußball und von Handball und von, wie gesagt, europäischem Basketball, aber natürlich vor allem vom Fußball.
Das denke ich auf jeden Fall auch.
Wollen wir noch kurz die Courts, finde ich, Steigerung zum letzten Jahr, was ich jetzt so gesehen habe. Ich fand den Boston Court fragwürdig. Ich glaube, Grün eignet sich einfach nicht so super für sowas.
Ja, ja.
Und irgendein Team hatte doch so neonroten. Waren das die, war das Miami gegen Detroit, wo heute gespielt wurde, eine von beiden? Also auch, also ich glaube, Rot und Grün sind so Farben, die sich da
glaube,
vielleicht nicht
so
hundertprozentig gut.
Ich glaube, das war Detroit.
Ja, das kann gut sein. Auch Chicago, man hat ja diese ganzen Courts wurden ja vorher schon geleakt, also nicht geleakt, aber halt rausgebracht. Chicago fand ich nicht geil, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen, es ist ein Tick dezenter, es ist ein Tick ansprechender. Die wurden auch von irgendeinem Künstler entwickelt, dieses Jahr habe ich gelesen.
Mhm.
Ja, es ist einfach, das hast du irgendwann mal neulich, ich weiß nicht, ob es in der Folge oder in einem Video war, hast du irgendwann mal gesagt, es hat was, wenn du einschellst und du merkst sofort, boah, der Court ist anders, da steht irgendwie mehr auf dem Spiel. Ich finde irgendwie, das hatte was. Heute Nacht da reinzuschalten, live in dieses Hawks gegen Celtics Game. Ich verstehe, wenn man da vielleicht nicht so ein Freund davon ist, dass dann plötzlich dieser Court so komplett bunt, aber ich finde, es hatte was. Es hat in mir etwas erregt.
Schön gesagt. Hundertprozentig, ja. Bei mir auch. Die Spieler spielen auch mit einem extra designten Ball, was wir natürlich jetzt als Zuschauer am Fernsehen so nicht mitbekommen, aber man kann schon ganz klar erkennen, dass der Fokus der NBA darauf liegt, da halt Abwechslung reinzubringen und das halt zu etwas sehr Besonderem zu machen, was die Bälle angeht, die Parkettböden, das Ganze drumherum, die Grafiken, die immer veröffentlicht werden auf den Social-Media-Kanälen der NBA, wo dann die Ergebnisse eingeblendet werden und Fotos von den Spielern mit der Statline, das ist auch in einem anderen Design. Also da lässt sich schon sehr gut erkennen, dass die NBA das ganz, ganz klar abgrenzen möchte von der Regular Season und da scheinbar große Ambition hat, das zu etablieren. Und ich habe nichts dagegen. Würde mich natürlich freuen, wenn man das für die Playoffs ähnlich ernst nehmen würde und da endlich wieder so ein NBA-Playoff-Logo auf die Parkettböden klatscht und das da auch dann so ein bisschen besonderer macht. Weil wenn wir nicht wüssten, dass Playoffs halt Playoffs sind, dann würde man gar nicht vielleicht so schnell merken, jetzt wo auch gerade die Fans da kollektiv nicht mehr die T-Shirts anziehen, die ihnen da manchmal auf den Platz gelegt wird, aber gefühlt sind die Playoffs dann näher dran an der Regular Season als die NBA Cup Games, die ja zur Regular Season mit reinzählen. Das heißt, ich finde es sehr gut, was man mit dem NBA Cup macht. Mir würde es sehr gut gefallen, wenn man auch die Playoffs mehr abgrenzt durch Design als die Regular Season. Vielleicht ist ja das so ein kleiner Anstoß in Richtung NBA, die sicherlich hier auch zuhören und für Input von uns beiden auch jederzeit zu haben sind.
Absolut. Adam Silver hat schon gefragt, ob er einen Call starten kann, hier nach der Aufnahme.
Der fragt wahrscheinlich, ob wir mal was zu dritt machen, aber wir sagen halt, wir machen eigentlich nur für ganz besondere Gäste irgendwie was zu dritt.
Ist mir auch ein bisschen zu needy, wie der da auftritt.
Ja, also jede Woche.
Auf Biegen und Brechen will der in diesen Podcast rein. Naja, vielleicht eines Tages, Adam, wenn du das hörst. Ja. Wir wissen, dass du es hörst. Also bitte. Wollen wir ein bisschen quatschen über die Games, über die ersten Eindrücke? Ich habe ja ein paar Sachen schon angerissen im Eingang.
Sehr gerne.
Ich würde sagen, wir fangen in Golden State an, oder? Das war, glaube ich, das besonderste Spiel der heutigen Nacht. Ich habe es schon gesagt, hatte was von Playoff-Atmosphäre. Natürlich wegen der ganzen Klay-Thompson-Geschichte, wegen der Rückkehr. Aber auch die Art und Weise, wie Luka zum Beispiel verteidigt wurde von den Warriors, wie Steph am Ende heiß gelaufen ist, wie es Runs gab auf beiden Seiten. Ja, das hätte, glaube ich, genauso gut Spiel 3 von den Western Conference Semifinals sein können, oder? Hat sich's für dich auch so angefühlt?
Hundertprozentig. Das war eines der besseren Regular Season Games von Anfang bis Ende, was ich in letzter Zeit sehen durfte. Hab dann heute früh noch ein bisschen reingeschaut. Playoff-Atmosphäre, sehr, sehr emotional. Die ganze Klay Thompson-Storyline drumherum. Wir hatten alle hohe Erwartungen an die Zeremonie vorher, an das Tribute-Video. Ich denke, diese Erwartungen wurden trotz dessen, dass sie so hoch waren, übertroffen. Und dann hast du ein Game, wo Klay Thompson auch noch abliefert. Und trotzdem am Ende Steph Curry, Back-to-Back 37-Punkte-Performances, sein Signature, Night-Night am Ende. Das war ein geiles, geiles, geiles Spiel. Draymond Green, der defensiv nicht zu altern scheint. Geiles Spiel gewesen, wirklich geiles Spiel gewesen.
Ja, Steph hat die letzten 12 Punkte der Warriors gemacht. Es gab lautstarke MVP-Rufe in der, Gott, wie heißt denn die neue Arena? Chase Center, nee.
Doch. Chase Center, ja.
Oracle war die alte, Chase Center ist die neue, genau. Mhm. Im Chase Center, das war einfach geil. Das war wirklich, wirklich gut. Es sah lange danach aus, als würden die Warriors davonlaufen mit dem Ding. Dann wurde es wieder richtig eng. Dann haben die Mavs plötzlich einen riesen Run gestartet. Im dritten Viertel, dann waren die Mavs vorne, dann die Warriors wieder mit einem Run, Rollenspieler-Performances von jemandem wie Andrew Wiggins, Draymond als Defensiv-Quarterback, Steph als Killer am Ende hinten raus. Auf der anderen Seite Luka ein bisschen gestruggelt. Ich guck mal gerade kurz in den Boxscore rein, das soll jetzt hier keine großartige Spielanalyse werden, wir wollen da eher so ein bisschen durchspringen, aber ich kann trotzdem, gut, ich sage, Luka hat gestruggelt, 31, 8 und 6 am Ende. Da wären die meisten Leute sehr, sehr froh, mal so eine Statline aufzulegen. Aber ja, 13 von 27, 10 Dreier genommen, nur 2 davon getroffen und 5 Turnover. Kyrie Irving, der hat wirklich gestruggelt mit 21 Punkten, ebenfalls 5 Turnover. 8 von 13 aus dem Feld, auch nur einen Dreier getroffen. Und dann natürlich Klay Thompson, 6 Dreier in seiner Rückkehr in die Bay. Das hatte schon was. 6 von 12, muss man dazu sagen. Also war jetzt auch nicht das allerheißeste Spiel, hatte ein bisschen Foul Trouble mit 5 Fouls am Ende. Mhm. Aber ja, das war einfach geil. Das war einfach geil. Ich weiß nicht, ob wir dann überhaupt noch was dazu sagen. Ansonsten brennt es mir auf der Zunge, über meine Hawks zu reden.
Sehr gerne.
Ja, ich glaube, das war etwas, womit die allerwenigsten gerechnet haben. Kein Trae Young. Die Hawks reisen nach Boston gegen die Celtics, gegen die sie letzten Montag oder so noch mit 30 abgeschlachtet wurden. Nicht nur Trae Young, der gefehlt hat, sondern auch Bogdan Bogdanovic, Kobe Bufkin, DeAndre Hunter, Cody Zeller, wenn man die da jetzt von mir aus noch mit reinschmeißen möchte. Der Starter auf der 1 war Keaton Wallace, bei dem ich niemandem von euch böse bin, wenn er von diesem Mann jetzt noch nie gehört hat. Und am Ende gewinnen die Hawks dieses Ding einfach. Das war schon ziemlich geil. Dyson Daniels mit 28 Punkten, 7 Assists, 6 Steals. Lockerflockiges Triple-Double von Jalen Johnson mit 18, 13 und 10. Ja, und die Hawks am Ende, es war eine super knappe Geschichte. Aber am Ende gewinnen sie dieses Ding einfach. Und das hatte was. Das war ein großer Upset. Auch da Celtics zwischendurch mal relativ deutlich geführt. Dann haben sich die Hawks zurückgekämpft. Und es war sehr witzig, dass ich habe mir das Spiel dann angeguckt mit dem Hawks, also im Hawks-Stream. Und die Kommentatorin konnte es irgendwie selber nicht so richtig glauben. Es hatte viele ungläubige Kommentare, viele überraschte Kommentare. Aber hey, und am Ende, und wir hatten, das hatte ich auch mit dir vor, jetzt gegen Ende vielleicht nochmal so ein paar Predictions zumindest rauszuhauen, wer die Favoriten sind auf den Gruppensieg und so. Gerade diese eine Ostgruppe, in der halt Boston und Cleveland drin sind, das sieht natürlich aktuell ziemlich krass aus. Und jetzt haben die Celtics einfach dieses erste Spiel gegen Atlanta verloren. Und das könnte ihnen halt richtig auf die Füße fallen am Ende, weil aktuell, so wie Cleveland am Rollen ist, glaube ich nicht, dass die gegen Chicago oder gegen Washington oder auch gegen Atlanta hier was liegen lassen. Und dann hatte man sich so ein bisschen erhofft, hey, die beiden, Boston und Cleveland, die gewinnen alle anderen Spiele. Und ich gucke gerade, treffen sie, ja, sie treffen leider nicht am letzten Spieltag aufeinander, sondern am zweiten schon. Aber man, ja, man hat halt irgendwie gehofft, die gewinnen alles andere, es kommt auf dieses eine Spiel an. Und jetzt steht Boston, wenn es dann in Game 2 gegen Cleveland geht, ja, fast schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Also wenn sie das verlieren, dann war es das mit dem Gruppensieg. Und dann war es das vermutlich auch mit der Wildcard, mit zwei Niederlagen.
Das ist eine sehr heftige Gruppe. Gerade wenn wir es vergleichen mit Gruppe B beispielsweise, wo Milwaukee, Indiana, Miami, Toronto und Detroit dabei ist, ohne irgendein Team, was jetzt so richtig gut ist, bisher generell und in dieser Saison. Es ist eine ziemlich heftige Gruppe, weil die Cavaliers letztes Jahr in der Regular Season nicht so gut abgeschlossen haben und jetzt halt ein absolutes Powerhouse zu sein scheinen. Deswegen, aber ja klar, wenn du nur vier Spiele hast, das hast du ja auch ganz oft bei der Fußball-WM, verlierst dein erstes Gruppenspiel, da hast du sogar nur drei Games, weil es nur Vierergruppen sind statt Fünfergruppen. Ja. Da wird es dann schon relativ schnell, relativ knapp. Also es geht noch in so einer Fünfergruppe, aber gerade weil halt in zwei dieser drei Gruppen nur der erste weiterkommt, darf man sich da so einen Fehltritt gar nicht so richtig erlauben. Deswegen gut für Boston, dass es jetzt nur ein sehr, sehr knappes Ding war, nur eine sehr, sehr knappe Niederlage, dass sie da jetzt nicht gleich vom Punkteverhältnis schon einen Nachteil haben, aber das nächste sollte man gewinnen. Aber ich sehe keinen Grund, warum man jetzt nicht zumindest Chicago und Washington schlagen sollte.
Ja, klar, natürlich.
Cleveland, das kann man gut, auch.
Ich habe aber auch keinen Grund, warum man nicht die Hawks ohne Trae Young hätte schlagen sollen.
Das stimmt.
Einen ähnlichen Upset haben wir in der Westgruppe. Also das war gerade die Ostgruppe C, über die wir geredet haben. In der Westgruppe A hatten wir auch einen Upset, nämlich Portland, die gegen Minnesota das erste Spiel gewonnen haben. Und das relativ deutlich mit 14. Habe ich ehrlicherweise nichts gesehen von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du es zufällig gesehen hast.
Nee, ich auch nicht.
Aber ja gut, auch das im Auge behalten. Die Clippers, die Kings und die Rockets sind noch in dieser Gruppe. Würde man auf dem Papier natürlich sagen, gut, Minnesota und Sacramento, wahrscheinlich Minnesota klarer Favorit in der Gruppe. Auch hier haben wir jetzt die Situation. Das erste Spiel direkt verloren. Und auch hier haben wir die Situation. Am zweiten Spieltag geht es nach Sacramento für die Timberwolves. Auch da muss man jetzt schon ein bisschen aufpassen, wenn man dieses zweite Spiel in Sacramento verliert, was jederzeit mal passieren kann. Dann könnte es das schon gewesen sein mit dem Traum von den 515k pro Nase.
Reden wir kurz über Miami.
Sehr gerne.
Da weil,
ist nämlich ein kurioser Fauxpas passiert.
Ja, nicht nur einer. Haben verloren gegen Detroit. Erstmal natürlich Props an Detroit, die echt nicht schlecht spielen bisher in dieser Saison. Drei Sachen, die Eric Spoelstra sehr uncharakteristisch ein bisschen verkackt hat in der Crunch-Time, in der Overtime dieses Spiels, ja eigentlich in meinen Augen und in deinen Augen auch der beste Headcoach der NBA, aber zeigt sich auch wieder, auch er nicht perfekt. Also erstmal haben die Pistons da einen After-Timeout-Play rausgezaubert, was die Miami-Defense aber mal sowas von überrascht und geschockt hat. Was
diese
Lob nicht direkt,
auf Jalen Duren, meinst du?
Jetzt ja, nicht unbedingt nice. ein Eric Spoelstra-Fauxpas, aber auch jetzt Miami nicht unbedingt bekannt dafür, dass man sie so leicht killen kann in so einer wichtigen Situation, also dass sie quasi komplett das nicht checken. So. Und dann war der gute Spo so angepisst, dass er eine Auszeit nehmen wollte, ohne allerdings noch eine Auszeit übrig zu haben, was dann zu einem technischen Foul führte und die Pistons diesen Freiwurf, den du da dann bekommst, entsprechend nutzen konnten, um in Führung zu gehen. Und dann hat Spo, der ja, wir dürfen nicht vergessen, er hat diese Auszeit genommen und hatte ja, wie gesagt, keine mehr übrig. Technisches Foul für die Heat, Freiwurf für Detroit und dann hat Detroit halt den Ball. Das hatte Spo aber auch nicht auf dem Schirm und wollte dann für diesen Full-Court-Pass, für den ja Kevin Love wie gemacht ist, den wollte er einwechseln und hatte aber gar nicht die Möglichkeit, also konnte zwar Love einwechseln, aber Miami hatte halt den Ball nicht. Das hatte er auch nicht auf dem Schirm. also sehr uncharakteristisches Ende hier für Eric Spoelstra, der da mehrmals nicht ganz auf der Höhe war. Ja, die Lights waren zu bright für Spo. Der hat alles schon. NBA die Finals Lights, war dabei 2013 bei dem Ray Allen Shot, aber selbst das ist halt kein Vergleich zum Emirates NBA Cup Opening Night. Das ist einfach
gegen
anders.
Die Detroit Pistons.
Ja.
So ist es. Das ist die Gruppe B im Osten, von der wir gerade sprechen. Detroit, erstes Spiel gewonnen, ebenso wie die Milwaukee Bucks, die können wir vielleicht noch kurz erwähnen, haben Toronto geschlagen und diese Gruppe wird dann komplettiert noch von Indiana und eben Miami, wie gesagt. Ja, Milwaukee plus 14er Sieg am Ende mit dem überragenden Starting Backcourt, bestehend aus Ryan Rollins und AJ Green. Eine nicht gerade Monster-Performance von Giannis Antetokounmpo, eigentlich durch die Bank weg irgendwie so ein bisschen so ein Durchschnittsspiel, aber für Toronto hat es halt gereicht, bei denen Grady Dick mit sehr ineffizienten 32 Punkten so
generell geiles Jahr von Grady Dick.
Absolut, absolut. Dennoch war also ungefähr der einzige Lichtblick in diesem Team. Übersicht für euch, die Ostgruppe C, gerade angesprochen, Atlanta, Boston, Cleveland, Chicago, Washington. Dann eben diese Gruppe B, in der jetzt Milwaukee und Detroit vorne stehen nach dem ersten Spieltag. Miami, Toronto haben verloren und Indiana wartet noch darauf, dass sie eingreifen dürfen. Und in der Gruppe A, da würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Orlando hat gewonnen, sehr deutlich gegen Charlotte, plus 25 am Ende.
Franz?
New York hat gewonnen. Franz? Was hat er gemacht am Ende? Starke
32.
So ist es. Kaiser Franz. Und die New York Knicks haben Philly geschlagen mit 12 Punkten am Ende relativ deutlich. Das Spiel war lange knapp. Joel Embiid kam zurück und hat im ersten Viertel, glaube ich, direkt irgendwie 8 Freiwürfe gezogen. Also er ist der gute alte Joel. Aber am Ende 2 von 11 aus dem Feld, einen seiner 5 Dreier getroffen. 13 Punkte, 5 Assists, 3 Rebounds. Das war schon noch sehr, sehr rostig, muss man ehrlicherweise sagen. Was ja wahrscheinlich auch zu erwarten war.
Klar. Freue mich, dass die Knicks mal wieder ein Spiel gewonnen haben. Wir haben in unserer Supporter-Folge ein wenig ausführlicher über sie und ihren Saisonstart geredet. Übrigens schon die 9. Supporter-Folge, seitdem wir dieses Supporter-Ding auf die Beine gestellt haben. Mailbag, was verrückt ist, 9 Supporter-Folgen seit Saisonstart. Deswegen an der Stelle noch der Hinweis, wer Bock hat, sich den derzeitigen Supportern, was auch schon einige sind, vielen Dank dafür, noch anzuschließen, der kann das sehr, sehr gerne machen. Unser Patreon, wo man dann alle Infos findet, was für Stufen es gibt, was für Vorteile es gibt, ist unten in der Folgenbeschreibung immer verlinkt. Da kamen so viele Supporter-Fragen rein, dass wir uns entschieden haben, die Hälfte zu nehmen und jetzt schon zu beantworten. Und die andere Hälfte der Fragen dann nächste Woche in einer weiteren Supporter-Folge, die dann am Montag droppen soll, quasi dann zu beantworten. Und diese Supporter-Folge am Montag wird dann auch frei verfügbar sein für alle Supporter. Normalerweise ist dieser Supporter-Mailbag ein Benefit, ein Bonus ab der 2. Stufe. Aber um dem einen oder anderen vielleicht mal zu zeigen, was ihm entgeht, und was man sich dann noch dazu gönnen kann, wenn man denn möchte, werden wir diesen 2. Teil dieses Supporter-Mailbags für alle Supporter, also auch unsere Rollenspieler, zugänglich machen. Also wer da Bock drauf hat, gerne noch vorbeischauen, unsere Patreon unten verlinkt. Wir sind da für jeden sehr, sehr dankbar und ist einfach eine feine Sache. Und da sichert ihr euch extra Vorteile und Benefits und helft aber gleichzeitig auch mit, dass es dieses Projekt, was uns beiden sehr, sehr viel Spaß macht, aber halt auch sehr, sehr viel Arbeit ist, noch sehr, sehr lange Zeit weiterhin geben wird, auch in dieser Qualität, hoffentlich. Genau, so und ich bin vom Thema abgekommen. Wir haben über die Knicks geredet. Ja, in dieser Folge haben wir unter anderem geredet, ob jetzt hier die frühen Anzeichen zu erkennen sind, dass es ein Fehler war, dass man Towns und Bridges geholt hat. Warum denn die Knicks-Bilanz jetzt noch nicht so überragend aussieht nach den ersten Spielen. Das war jetzt ein Spiel, wo sie mir sehr, sehr gut gefallen haben und vor allem die Defensive, die bisher ja das Problem war im Vergleich zu ihrer statistisch drittbesten Offense der NBA bisher, hat gegen Philadelphia einen ordentlichen Job gemacht, wobei man natürlich dazu sagen muss, es war nur gegen eine Philadelphia-Truppe, wo Embiid ja jetzt neu reinkam und Maxi ja aktuell auch noch verletzungsbedingt fehlt. Wollen wir die Gruppen mal durchtippen? Wollen wir mal einfach mal sagen, wer, wen wir denken, wer reinkommt in die Knockout-Phase und wer am Ende im Finale steht und das Ding gewinnt?
Ja, lass uns ganz kurz vielleicht noch die Westgruppe B einmal kurz skizzieren, weil alle anderen haben wir jetzt tatsächlich durchgesprochen. Mhm. Also die Westgruppe C waren Golden State und Dallas, wo dann eben noch Denver, die Pelicans und die Grizzlies mit drin sind. Und die Westgruppe B, über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen, natürlich wahrscheinlich trotz der Chat-Verletzung wird da OKC favorisiert sein. Können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen und ein bisschen durchtippen. Da sind die Lakers mit drin, da sind die Spurs mit drin mit Victor Wembanyama. Da sind die Utah Jazz mit drin, bei denen ich ein bisschen Sorge habe, dass sie sehr abgeschlachtet werden in dieser Gruppe. Und das hat begonnen mit einer Niederlage gegen die Phoenix Suns an diesem ersten Spieltag. 120 zu 112 haben die Suns das Ding gewonnen. Relativ, ja, 8 Punkte am Ende, relativ souverän. Ja, damit haben wir alle Gruppen durch. Ja, lass uns gerne, wollen wir chronologisch oben im Osten anfangen mit der Gruppe A?
Können wir machen.
Gut, die Ostgruppe A haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ich würde es mir natürlich, ich sage das jetzt einfach so, weil ich es mir einfach auch für dich und für deine Reiseteilnehmer wünsche. Entscheidungsspiel am letzten Spieltag im Madison Square Garden. Mhm. Und da werden die Knicks Orlando schlagen und sich damit den Gruppensieg sichern. Das ist mein Tipp.
Sehe ich auch so.
Gruppe B.
Milwaukee. Ich tippe auf Milwaukee. Ich glaube, dass sie in den wichtigen Spielen dieses Competitive, was Giannis sich so wünscht, zeigen können und dann sind sie einfach besser als die anderen Teams.
Ich sag, die Pacers machen's. Die haben jetzt noch nicht eingegriffen. Ich denke, die haben Blut geleckt letztes Jahr. Die wollen zurück ins Finale. Okay. Die wollen sich den Pott holen. Und ich glaube, Milwaukee noch zu schwächelnd aktuell. Ich sag, Indiana macht's.
Okay.
Gruppe C, dann brauchen wir gar nicht drüber reden. Klar, Atlanta.
Cleveland.
Ja, glaube ich auch.
Und ich denke, dass Boston, nee, dann können wir jetzt nicht Boston sagen wahrscheinlich, weil wir dann wahrscheinlich denken, dass die Cavaliers dann halt auch entsprechend die Celtics schlagen. Da müssen wir uns überlegen, wer wird. Dann gehe ich mit den Pacers als mein Wildcard-Team.
Und ich gehe wiederum mit den Bucks als Wildcard-Team.
Okay.
Na, wobei, nee, ich gehe mit Orlando als Wildcard-Team, weil ich glaube, die Gruppe A mit Philly, mit Charlotte, mit Brooklyn ist die schwächste. Also du hast halt in Gruppe B trotzdem noch Miami drin, die immer für einen Sieg gut sind. Du hast in Gruppe C, wie gesagt, Boston und Cleveland und die übermächtigen Hawks, die jetzt schon ein Spiel gewonnen haben. Ich glaube, dann wird die Wildcard aus der Gruppe A kommen, Orlando oder New York.
Okay. West A, ich sage Sacramento macht das.
Ich glaube, die Timberwolves packen das noch, obwohl sie jetzt das erste Spiel gegen Portland verloren haben. Okay. Ich denke, sie gewinnen in Sacramento am zweiten Spieltag und dann gegen Houston und gegen die Clippers und dann am Ende 3-1. Und dann passt das schon.
So, B ist schwierig.
B ist super schwierig. Ich traue es den Lakers tatsächlich zu. Ich sag,
die Lakers gewinnen die Gruppe.
Ja, ich traue es ihnen tatsächlich zu, auch wenn sie jetzt ein bisschen kriseln in letzter Zeit. OKC, super ersatzgeschwächt. Gerade das direkte Duell, wenn dann alle Bigs fehlen bei Oklahoma, könnte kritisch werden. Ja, gehe ich mit. Ich glaube, die Lakers könnten das machen.
Und die C ist natürlich auch nicht leicht, aber da gehe ich mit Golden State.
Ja, ich auch. Mit dem Sieg im ersten Spiel im Rücken. Ich denke doch, das sollte dann passen. Und da die Wildcard wäre natürlich Gruppe C ein guter Shout mit entweder Dallas oder Denver. Gruppe B wäre ein guter Shout.
Okay, ich gehe mit OKC.
Ja, ich gehe mit Phoenix, weil sie jetzt einfach schon den einen Sieg haben. Und dann gegen San Antonio auch favorisiert. Und dann müssen sie OKC, Lakers wenigstens eins davon noch gewinnen. Ich glaube, ich gehe mit Phoenix als Wildcard im Westen.
Ja, Viertelfinale wissen wir ja dann nicht, wer gegeneinander spielt. Dann lass uns das Finale noch tippen.
Boah.
Ich denke, die Warriors im Westen gegen, ja komm, Cleveland. Warriors-Cavs Finale und die Warriors machen das.
Ich sage, boah, das ist super schwer. Das ist ja vor allem, weil es dann halt Do-or-Die-Games sind in der Knockout-Runde. Ich sage Cleveland gegen, nee, weißt du was? Ich sage New York gegen Phoenix im Finale. Und die Suns machen das. Booker und Durant ballern sie irgendwie zu diesem In-Season-Tournament-Win.
Okay.
Gut.
Dann Trivia noch.
Hauen wir noch kurz die Trivia. Trivia-Frage heute. Wer hat das In-Season-Tournament 2023 gewonnen? Nein, natürlich nicht. Wir haben vorher über unser All Hail the King, wir haben vorher kurz über LeBron gesprochen. LeBron, wenig überraschend, führt die NBA an unter den aktiven Spielern mit den meisten Double-Doubles in seiner Karriere. Möchtest du einmal kurz Schätzfrage, wie viele Double-Doubles hat LeBron in seiner Karriere rausgehauen? Ich gebe dir einen Tipp, er hat 1502 Spiele absolviert, Regular Season Games.
Boah. Weiß nicht, vielleicht 400?
578.
Okay.
Und meine Trivia-Frage an dich, versuch mir doch mal von den folgenden Plätzen. Aktive Spieler mit den meisten Double-Doubles, so ein paar Namen, die dir da einfallen, die du vielleicht hier raushauen kannst. Die Liste hier bei StatMuse geht bis Platz 25. Alles, was darunter käme, müsste ich jetzt ein Bezahlabo abschließen und das mache ich nicht.
Sehr gut nachvollziehbar. Ich würde sagen, dass Rudy Gobert unfassbar viele Double-Doubles holt durch die Rebounds.
Platz 8 mit 443.
Westbrook.
Platz 4 mit 510.
Joker.
Platz 7 mit 453.
Luca.
10 mehr als Gobert. Luca ist natürlich noch ein relativer Jungspund hier im Vergleich. Platz 21 mit 222 Double-Doubles bislang. In Harden. Mehr als der Hälfte seiner Spiele hat er ein Double-Double gemacht. Wahnsinn. Das ist schon ziemlich krass. Harden? Na,
zählt dann da jetzt quasi mit rein? Also wenn du ein Triple-Double hast, hast du dann automatisch auch ein Double-Double, oder?
Ja.
Ach so, okay. Gut.
Harden 359 auf Platz 13.
Giannis
Platz 10, 416.
Wer ist denn noch so ein Double-Double-Monster? Ich hatte nicht so Bonus letztes Jahr, so eine übelste Streak, wo der basically in jedem Spiel ein Double-Double hatte.
Ja, so nach dem irgendwie sowas. The Bonus mit 343 auf Platz 14 auch hier mit dabei. Also du musst für die Top 10 musst du eher in Richtung Bigs denken natürlich, also so diese klassischen Rebound-Double-Doubles. Platz 2 ist aber ein Spieler, der vor allem durch Assist-Double-Doubles hier wahrscheinlich geladet ist.
Ist Chris Paul der Spieler?
Ja, natürlich. Nice. 531 an der Zahl, Platz 2, Chris Paul.
Draymond irgendwo?
Nicht in den Top 25, nein.
Bigs.
Also Platz 5 ist ein ganz klassischer Rimrunner, Rebounder, Big. Vor allem Rebounder.
Drummond?
Ja, Platz 5, 482, nice. Andre Drummond.
Anthony Davis noch?
Platz 9 mit 438. Das heißt, aus den Top 10 fehlt dir jetzt nur noch, du hattest Giannis 10, Davis 9, Gobert 8, Jokic 7, Platz 6 fehlt dir noch und dann Drummond, Westbrook, Platz 3 fehlt dir auch noch, verdammt. Chris Paul und LeBron auf 2 und 1.
Ist Embiid, der hat wahrscheinlich zu wenig Spiele gemacht, oder?
Embiid ist auf Platz 17 noch mit dabei. Ich habe dir gerade den Platz 3 so ein bisschen ich habe angefangen. Etwas überraschend. Glaube ich, etwas out of the box denken.
Keine Ahnung.
Nikola Vucevic.
Ach.
522. Ja,
zumal der auch manchmal auch genug Assists hat.
Ja. Und der hat halt vor allem sowohl damals in Orlando als auch jetzt in Chicago, ist der halt irgendwie jede Nacht ein Kandidat für ein Double-Double. Mhm. Soll ich dir die restlichen einfach noch
Kevin
sagen?
Kevin Love? Kevin Jawohl. Love muss doch.
Platz 6. Ja.
Ja.
Damit hast du die Top 10 komplett durch.
Easy. Lightwork.
Karl Anthony Towns auf 11. Valanciunas auf 12. DeAndre Jordan auf 15. Capella auf 16. Mhm. Julius Randle auf 18. Horford 19, Durant 20, Trae Young, DeAndre Ayton, Bam Adebayo, Jared Allen runden die Top 25 ab und eben die Namen, die du genannt hattest. Das soll es gewesen sein für
heute.
Geile
Frage, wie immer.
Ja, vielen Dank, liebe Leute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, wie immer. Patreon.com/DoubleStepBack. Checkt das sehr gerne aus. Wir wären euch von Herzen dankbar. Link in der Folgenbeschreibung, wie das Julius vorher gesagt hat. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Fühlt euch gedrückt von uns. Mental, virtuell, wie auch immer. Macht's gut, Leute. Schöne Woche wünschen wir euch. Ciao, ciao.
Bis dahin. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.